Herzlich willkommen zur 29. Folge vom Steuerfunk-Podcast. Auch den nehmen wir nochmal auf am 1. Juni. Ausgestrahlt wird er werden am 28. Juni. Und ich hoffe, Andreas, du bist noch da. Vor allen Dingen, wenn es bei dir nicht so warm ist, aber du hast ja auch keinen Pool.
Stimmt, ja. Ich bin.
Du wolltest ja lieber Golf spielen gehen. Und ich weiß nicht, bei der Hitze wollte ich jetzt nicht Golf spielen, aber.
Sebastian, weißt du, wir gehen, also das, wir haben halt ein stilvolles Golfresort und da hat es eine schöne alte Eiche und da ist ja schön, weißt du, da geht man ein bisschen Schwarzwald hoch und so.
Ich habe jetzt gedacht, also wenn du unbedingt bei warmem Wetter dich bewegen willst, bei uns müsste noch eine Gartenhütte aufgebaut werden, liegt jetzt seit 4 Wochen und ich komme einfach nicht dazu, sie aufzubauen. Also falls du möchtest, kannst du mal bei uns vorbeikommen. Kaffee gibt's auch.
Dann hast du eine Gartenhütte mit lauter Schlupflöchern. Also gut, jetzt begrüßen wir alle Zuhörer. Genau.
Herzlich willkommen zu unserer Folge und ich darf wieder mit unserem üblichen Disclaimer anfangen. Andreas Sprenger, Steuerberater aus Freiburg und mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir nehmen das Ganze in unserer Freizeit auf und machen das einfach so, weil es uns privat Spaß macht, uns mit Lohnsteuer, Sozialversicherung und allem, was es rund um die Lohnabrechnung so gibt, auseinanderzusetzen und haben gedacht, wir nehmen da einfach mal ein Mikro, nehmen das mit auf. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen auch. Das Ganze ist keine Rechtsberatung. Wenn jemand wissen will, wie man es rechtlich richtig machen kann, sei in Folge 1 unseres Podcasts ans Herz gelegt. Und da ging es um die Anrufungsauskunft nach § 42 E und die Auskunft nach 28 HSGB 4. Da kann man dann ein bisschen lernen, wie man das rechtlich verbindlich machen kann. Und jetzt, Andreas, kommst du mit deinem Teil des Disclaimers?
Genau, niemand soll sich ärgern. Das liegt uns am Herzen. Immer dran denke, es sind überall Menschen, die sich bemühen, den Beruf ordentlich auszuüben und geben sich Mühe und deswegen, also das wäre absolut schade. Es macht auch gerade deswegen so Spaß, weil wir uns gelegentlich mal anlästern können, der Sebastian und ich, und halt auch mal wunde Punkte zur Sprache kommen. Aber bitte niemand ärgern. Also das
wäre es einfach nicht wert, weil uns geht es einfach nur drum und ich hoffe, das merkt man auch, uns macht es einfach Spaß, drüber zu plaudern. Wir gehen deshalb vielleicht ab und zu auch mal so wie heute ein bisschen rechts und links vom Lohnsteuerthema, vom eigentlichen ein bisschen wildern, weil es uns einfach Spaß macht, auch ein bisschen rechts und links über das Steuerrecht sich auszutauschen, auch mal ein bisschen rechts und links zu gucken, ist die Wiese auf der anderen Seite ein bisschen grüner oder nicht so grün, um da einfach ein bisschen einen Blick einfach zu haben für das gesamte System, weil man kann eben immer nur, wenn man nur in seinem kleinen Teil drin ist, dann wird man halt auch irgendwann zum Fachidioten und das ist sicher nicht das, was man will.
Manchmal ist ja gut, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Und Sebastian, man hatte heute ein bisschen zu die SV, wollte man da mal reinschauen. Und genau. Dann hatte man tatsächlich zur Umsatzsteuer die 21.10.0-Regelung, was ganz neu ist. Das sind also keine Geheimdaten zum Knacken des Euro-Checkpots. Dann gucken wir ein bisschen in den Koalitionsvertrag Baden-Württemberg rein, weil da sind jetzt eine der jüngeren Regierungen, also von der Zeit her. Und dann haben wir noch gesagt, machen wir noch ein bisschen geschäftlich veranlasste Bewirtung und Mitarbeitereinladung. Aber nur als leichtes Dessert, weil da kam es jetzt bei mir zu 3 Anfragen.
Und zwischendurch haben wir noch so ein schönes BFV-Urteilchen. Das würde ich gerade noch ergänzen wollen. Das vom 24.04.2026. Ich weiß schon, aber da ging es ein bisschen um Aufzeichnungspflichten. Und ich finde, das ist ein Urteil, das haben wir auch, als wir miteinander gesprochen haben, gesagt, das sollte man einfach mal darauf hinweisen. Da hat der BFH mal gesagt, wie lange man eigentlich so Zeit hat, um seine Buchhaltung in Ordnung zu bringen. Und was er für nicht mehr angemessen hält. Und das sollte man einfach mal wissen. Das wird sich in der Praxis vielleicht nicht immer genau so umsetzen lassen. Aber wenn man weiß, wo die Gefahr liegt, dann kann man die Gefahr, dann kann man damit umgehen.
Ja, aber das ist, das müssen wir reinnehmen, ja. Also gut, sind wir schon
dran. Sind wir los.
Die SV kommt nicht zur Ruhe.
Ja, ich fand das ein schöner Punkt. Die SV kommt nicht zur Ruhe, weil die Pflegeversicherung ist jetzt wieder dran. Es heißt, die hat auch schon wieder ein größeres Defizit. Und jetzt überlegt man natürlich, wie kann man an das Defizit rangehen? Entschuldigung, der Heuschnupfen plagt mich nach wie vor. Und bei der Pflegeversicherung ist jetzt wieder im Gespräch gewesen, eventuell eine Erhöhung der Beiträge ab nächstem Jahr um 0,1% für Kinderlose. Da würde man also wieder den Bereich der Menschen, die mit Kindern gesegnet sind oder die ein Kind haben und diejenigen, die kinderlos geblieben sind, wieder auseinanderdividieren, um eben hier die Lücke in der Pflegeversicherung, die immer weiter aufgeht, hier zu schließen. Wer hat es schon vor zwei Folgen beim GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz? Ich weiß nicht, ob es hilft, immer nur am Beitrag zu schrauben oder an der Leistung oder ob man nicht doch mal irgendwann eine grundlegende Reform braucht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir tun bei der Sozialversicherung permanent nur noch die Lücken kitten.
Ja, also das ist schon auch so ein bisschen bedrohlich, ne? Die Renteversicherung hat auch schon gesagt, es wird eine Beitragssatzerhöhung geben, 19,9%. Dann, wie gesagt, der Zuschlag für Kinder, also für Nicht-Eltern, muss man ja sagen, den trägt ja der Arbeitnehmer alleine, 0,1. Ja. Ne? Dann haben wir die Familienversicherung mit, die über den Lohn, die zusätzliche Beiträge erhoben werden. Und was man einfach sagen muss, also wir haben ja, die Lohnabrechner merken es ja immer an dieser Beitragsbemessungsgrenze. Die springt ja wahnsinnig. Mhm. Und jetzt 2027 erhöht sie sich doppelt. Also die wird so um circa einfach von der Lohnentwicklung so um circa 3.600 Euro steigen. Das SGB eine Automatik. Aber der Gesetzgeber sagt, ja, ich setze noch einen drauf. Mir erhöhe sie sowieso vom Prinzip her schon mal um 3.600 Euro. Das heißt, das kann bedeuten, jemand, der jetzt gerade an der Beitragsbemessungsgrenze liegt in der Krankenversicherung, der wird nächstes Jahr feststellen, dass aus 600 Euro zusätzlich Krankenversicherungsbeiträge bezahlt. Das sind 105 Euro. Der Sprung kommt, dann sind es bei 14,6 plus gesetzlicher Zusatzbeitrag 2,9 über 100 Euro, die der Arbeitnehmer dann als zusätzliche Beiträge zahlen muss. Also da sind wir, glaube ich, alle gespannt, was die Sozialversicherung macht. Und dann, also das macht einem richtig Sorge, weil halt die Lohnnebenkosten auch brutal steigen. Ne? Das muss man einfach sagen. Es zahlt immer den Zusatzbeitrag bei der Pflegeversicherung für die Kinder, Nicht-Kinderhabenden, den zahlt nur der Arbeitnehmer, aber insgesamt macht sie Lohnnebenkosten natürlich schon massiv,
ja. Ja, und vor allen Dingen wird sich das nicht ausgleichen. Wir hatten ja die letzte Folge aufgehört mit dem Existenzminimum, dass da die Anpassung wieder notwendig ist, aber so hoch ist die ja üblicherweise nicht, die Steuerentlastung. Das heißt, es ist dann womöglich tatsächlich wieder zum Januar 2027 weniger netto, statt wie im Dezember 2026. Ne?
Ja.
Das heißt, das Netto würde sinken und das ist natürlich immer was. Ja, was zum einen für Unmut bei den Arbeitnehmern sorgt und dann natürlich auch bei den Lohnabrechnern wieder Fragen aufkommen lassen wird.
Ja, bei uns geht es, das ist eine technische Frage, ne? Das Schlimme ist die Jahresarbeitsentgeltgrenze, weil das ist ja die Grenze, wo jemand aus der privaten Krankenversicherung praktisch zwangsweise in die gesetzliche reinfällt. Und das ist für die Lohnabrechner eine brutale Haftungsfrage, weil da ist die Rechtslage kompliziert, das ist das regelmäßige Arbeitsentgelt maßgebend. Ja. Wenn du aufs SV-Brutto schaust, das ist gar nicht hilfreich, also das wäre das Logische, guckst du das SV-Brutto vom letzten Jahr an, sagst, okay, aber das ist gar nicht so ohne und das sind schon hohe Haftungsrisiken. Also ja, ist spannend. Ja. Ist auch so ein Thema. Die gesetzliche KV-Pflicht gehört dringendst renoviert. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Zukünftige Lohnerhöhungen, rein. Also es ist schon Käse. Das ist kompliziert. Aber jedenfalls, als Sozialversicherung bleibt unruhig. Und hast du, Sebastian, die Umsatzsteuer genannt?
Ja, ich habe gedacht gehabt, dann nehmen wir mal die Umsatzsteuer rein, weil bei der Umsatzsteuer rumort es ja auch und in der Presse ging es ja durch. Man möchte die Umsatzsteuersätze verändern. Bisher haben wir ja 19% als Regelsteuersatz, dann haben wir 7% der ermäßigte Steuersatz und wir haben einen 0%-Satz im Moment nur bei Photovoltaik. Und die Idee des Gesetzgebers ist wohl, so munkelt man, das ist durch verschiedene Gazetten ja gegangen, gibt also noch keinen Gesetzentwurf, den ich gesehen habe. Ich habe nur das genutzt, was eben in der Presse war. Und da stand eben dann 21% der Regelsteuersatz, der neue ermäßigte Steuersatz 10% und der 0%-Satz, der soll dann aber ausgeweitet werden, nicht nur für Photovoltaik, sondern auch für gesunde Lebensmittel. Da bin ich mal gespannt, was dann alles unter diese gesunden Lebensmittel zum Schluss fallen wird. Und ich habe im Vorgespräch schon mitgenommen, du hast mal gerechnet, was das bedeutet.
Also die 0% Steuersatz sind deswegen so erstaunlich, hat er mal natürlich erst mit Einführung, dass diese Photovoltaik, und es ist keine Steuerbefreiung, wie man erst denkt, weil 0 ist ja eigentlich keine Steuer, sondern einfach ein umsatzsteuerpflichtiger Vorgang, nur im Steuersatz 0. Das heißt, wenn nachher jemand Lebensmittel verkauft, dann wird auf die 10 Euro keine Umsatzsteuer erhoben an den Endkunde, aber für die Bezugsleistungen, Wareeinkauf, weiß ich was, Dienstleistungen und so weiter, hat man weiterhin der volle Vorsteuerabzug. Nehmen wir an, der Metzger, nee, machen wir, weiß ich was, was.
Der Metzger ist doch ja, gut, der hat Kühlrechnung und alles und da kriegt er die Vorsteuer.
Ich weiß schon, warum jetzt der Metzger jetzt gerade nehmen will. Okay. Nehmen wir einfach jemand, der mit Gemüse handelt und der braucht jetzt einen neuen Gabelstapler. Dann kriegt er den Gabelstapler nicht mit 19% Umsatzsteuer geliefert, aber der darf die 19% als Vorsteuer abziehen, obwohl sein Ausgangsumsatz bei null ist. Jetzt, und Sebastian, du hast gesagt, mich hat jetzt das ein bisschen beschäftigt, weil ich habe dann natürlich, du hast das Thema hochgebracht, war super. Und dann musste ich erstmal gucken, was liest man denn? Und natürlich, wie immer, man liest ganz viel, ganz Schlimmes, ganz Gutes dazu. Und ich habe dann einfach ein bisschen leierhaft Folgendes gemacht. Ich habe mal geguckt, was ein 4-Personen-Haushalt für einen Verbrauch hat. Das ist Statistisches Bundesamt. Allerdings sind die Zahlen aus 2023. Ich gehöre auch zu der Statistik beauftragt. Also ich muss auch meine Steuerdaten, also meine Kanzleidaten melden. Und macht es immer brav und da wundert es mich, dass man jetzt gerade nur noch Zahlen aus dem Jahr 2023 habe, aber das ist nur ein Nebeneinwurf. Und da ist der Verbrauch eines 4-Personen-Haushalts pro Monat 4.598 Euro. Also satt, was man verbraucht. Und da ist also alles drin, Wohnung, Innenausstattung, Gesundheit. Und jetzt habe ich mal gesagt, okay, was sind Nahrungsmittel? 703 Euro, das sind aber die Zahlen aus 23, also Vorsitz genieße. Dann habe ich gesagt, okay, Tabak, da gibt es eine andere Liste, 3,8% vom Haushaltseinkommen, also von diesen Nahrungsmitteln gehen auf der Tabak, 8% auf Alkohol und 32% auf Süßigkeiten. Da gehöre leider ich gelegentlich dazu, mit Schokolade. Ja, und da habe ich gesagt, okay, jetzt rechne ich einfach mal, Tabak steigt von 19 auf 21%, Alkohol von 19 auf 21%, der Zucker wahrscheinlich von 7 auf 10 und die anderen Lebensmittel, die bleiben dann bei 0%. Und dann habe ich Bekleidung und Schuhe, immer der Anstieg von 19 auf 21, Wohnung, Energie, habe ich gesagt, okay, 100 Euro im Monat für Strom und für Heizung 122,50, auch Daten aus dem Statistischen Bundesamt, ein bisschen neu. Verkehr, habe ich gesagt, 75% Auto und 25% öffentlicher Nahverkehr, 7% an Auto durch 19%. Und was jetzt verblüffend ist, Sebastian, der Nullsteuersatz auf Lebensmittel, der bringt eine Ersparnis von 18,49 Euro im Monat. Also da gewinnt man noch 18,49 Euro.
Ja.
Aber die Erhöhungen, die anderen Erhöhungen, dieser kleine Sprung von 19 auf 21, wir kommen nachher auf ein Saldo von 21 oder 22 Euro, was ein 4-Personen-Haushalt ungefähr monatlich belastet wäre.
Mhm.
Also spannend, weil die eine sage, super, natürlich, klar, wenn jemand, du hast vorhin erzählt, was du für Lebensmittel ausgibst, würde ich bei uns sagen, ist auch bei uns ein höherer Anteil, dann wird man mehr profitieren, kommt euch auf den persönlichen Konsum an. Die Frage, was macht der arme Haushalt?
Wenn du mal einen Schokoladenkonsum sehen würdest, dann wüsstest du, warum unsere Kosten etwas höher sind.
Und das Spannende ist halt, für was gibt's 0%? Und ich glaube, das ist das, was die Steuerrechtler meiste Sorge haben. Wieder diese unendlich lange Liste und du streitest rum, ist das jetzt, weil wir kennen es ja von der Rechtsprechung, also sind wir gespannt.
Ich denke da immer nur an die Schweineohr-Rechtsprechung bei der Umsatzsteuer. Ja, ja. Ist es ein getrocknetes oder nicht getrocknetes Schweineohr? Ist es zum Verzehr nur fürs Tier geeignet oder auch für den Menschen? Und je nachdem gibt es unterschiedliche Umsatzsteuersätze.
Selbst der Rollator war schon mal in der Frage, was ist das? Also es ist spannend und es soll tatsächlich, die Überlegung gibt es und das ist schon angedacht ab 2027, so wie man.
Richtig.
Also uns ging es nur darum, weil ich war auch verblüfft von dieser, was ist 0, also 21, 10, 0, aber jetzt haben wir es einfach mal erklärt. Also mal spannend.
Ja, ja, ich finde es vor allen Dingen wieder ein spannendes Thema dann auch. Ich hoffe ja bei sowas immer, es kommt dann wirklich zum 1.1., wenn was schon was ändert. Wir haben bei der Umsatzsteuersätze aber halt auch schon alles erlebt. Da kann es auch sein, es ist mitten im Jahr, es ist zum 1.4. haben wir mal die Umsatzsteuersatz geändert. Also ich bin da echt gespannt, wenn was kommt.
Liebe Zuhörer, das hat er vorhin gesagt, er ist froh, dass er Jahresschluss macht, immer im Winter, dann hat er kein Problem mit Heuschnupfen. Deswegen gewinne ich dafür eine Erhöhung ab 1.7. Dann erlebe sie den Sebastian Losach auf Vorträge im Juni, Juli mit Heuschnupfen. Das ist ein neues Erlebnis.
Oh, also, wir hoffen, du willst mich unbedingt auch noch mit Heuschnupfen in die Bütt schicken. Das ist aber lieb von dir.
Aber jedenfalls, also, wollte man einfach mal erwähnen.
Ja. Ich denke auch einfach, dass man mal weiß, rechts und links gibt es auch noch das ein oder andere. Wollen wir uns ins BFH-Urteil stürzen?
Jo, das BFH-Urteil.
Dann schauen wir mal. Also der BFH hat am, jetzt muss ich gerade selber gucken, 24. März 2026 entschieden. Das ist das Urteil, wenn es interessiert, Römisch 8, R6 aus 24. Also Römisch 8, R6 aus 24. Da ging es eigentlich um das häusliche Arbeitszimmer bei einem selbstständig Tätigen und wie man das abziehen darf.
Das kennen alle in der Steuerberatung, also das kennen alle. Du machst schon einmal Überschussrechnung, ganz normal, buchst Bankkonto runter und dann fragt man beim Abschluss, wie sind denn die Kosten vom Arbeitszimmer? Und da werden die Belege im Grunde genommen nachgereicht. So, und jetzt sagt der BFH, aber Sebastian, wirklich, nee, so einfach geht es nicht. Ihr müsst es erstens buchen. Ihr müsst es buchen.
Ja.
Also, wir buchen es, als wenn wir die Buchhaltung schön durchkriege, dann buchen wir es auf, weiß ich was, auf so ein Privatkonto, Raumkosten. Mhm. Das wäre noch okay. Aber da sagt wirklich, man muss es buchen und, ich glaube, Sebastian, er muss es zeitnah machen.
Ja, also je nachdem, wie man es liest, 4 bis 6 Wochen hätte man Zeit, um die Kosten einzubuchen, weil wir seien hier im Paragraph 4 Absatz 7 Einkommensteuergesetz, ja. Weil es ja halt beschränkt abzugsfähige Aufwendung nach Paragraph 4 Absatz 5 Nummer 6 Einkommensteuergesetz sind. Und das bedeutet eben, ich muss alle Kosten, die dieses häusliche Arbeitszimmer mitbetreffen, zeitnah einbuchen. Finde ich richtig spannend, weil das heißt ja, Strom, Wasser, diese ganzen anteiligen Kosten, die kommen ja monatlich pro Vorauszahlung, werden hinterher noch abgerechnet. Aber wenn du das alles buchst, da bist du aber wirklich auch beschäftigt in dem Fall.
Ja, weißt du, Sebastian, durch eine Dauerfristverlängerung oder jemand hat quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen. Mhm. Ja, das heißt dann, wenn man jetzt das auf die Goldwaage legt, heißt das, du musst einen Mandant zahlen, du musst wissen, bei uns sind es meistens auch Mandanten, die man wirklich jedes Mal erinnern muss, bitte die Buchhaltungsunterlage nicht am 10. des Monats morgens schicke, in der Hoffnung, man jetzt am 10. abends erledigt, bitte rechtzeitig, bitte das Quartal beachte. Ach, schon wird Quartal rum. Wir haben doch erst Mai. Man sagt, ja, Januar, Februar, März gibt ein Quartal. Also alle Praktiker kennen es. Mhm. Aber das heißt, also da würde das Arbeitszimmer nicht gehen. Weil ich dann immer sagen muss, ich buche aber für die Arbeitszimmerbuchung das wirklich innerhalb von einem Monat, also die Januarunterlage muss ich im Februar, Ende Februar haben, um zu buchen. Sebastian, was ist mit Bewertungsaufwendungen? Da muss ich den Beleg, also diesen Zusatz zeitnah ausfüllen. Mhm. Um Gottes Willen. Das zeitnah heißt 4 bis 6 Wochen.
Ja, und also das ist einfach der Punkt tatsächlich. Das heißt eben auch, wir kommen ja gleich zur geschäftlich veranlassten Bewirtung und so weiter. Ich muss meinen Arbeitnehmern erstmal sagen, Leute, ihr müsst das Zeug zeitnah bringen. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, wir haben eigentlich 6 Monate, um Reisekosten abzurechnen. Wenn dann eben solche geschäftlich veranlassten Bewirtungen auch dann erst in so einer Zeit abgerechnet werden, könnte es rein, wenn man dieses Urteil der reinen Lehre nachliest, wenn das veröffentlicht wird, auch im Bundessteuerblatt und von der Verwaltung angewendet wird, und warum soll die Verwaltung es nicht anwenden, es ist zu ihren Gunsten, dann könnte es hier neue Streitfelder geben.
Ja, das heißt also vor allem auch in der Lohnabrechnung, das heißt natürlich, du musst gucken, dass das, also gerade mit dem Lohnkonto, ne, was ist, wird alles erfasst.
Ja.
Wenn ihr das jetzt, also wenn man jetzt wirklich sagt, der BFH mit dem zeitnah, und ihr kommt auf die schlechte Idee, was ich euch jetzt ausreden will, man muss auch solche Lohnarten zeitnah erfassen, dann hätten wir echt ein Problem. Ich meine, bei euch ist es bis jetzt noch gut, weil ihr immer sagt, Hauptsache im Jahr ist es erfasst, weil die Lohnsteuer im Grunde eine Jahressteuer ist. Aber also das ist ein Urteil, das liegt, also ich habe es gelesen, im NWB kam es ziemlich schnell und da habe ich schon gedacht, oh, das ist heftig. Und wir wollten das einfach mal erwähnen. Ja, also das liegt einem schon ganz schön, aber das ist schon knapp 4 bis 6
Jahre. Also es ist so eine Sache, wir hatten das Thema auch schon öfter mal immer in der Diskussion, zeitnahe Buchführung. Was ist eine zeitnahe Buchführung? Ja. Ganz allgemein, weil es gibt ja doch so den einen oder anderen, der eben sagt, naja, zeitnahe Buchführung reicht, wenn ich das Kalenderjahr halt dann mal im folgenden Kalenderjahr buche. Aber hier kommt halt schon raus, zeitnah heißt halt schon 4 bis 6 Wochen, zeitlicher Horizont, so ein Monat im Prinzip. In dem Zuge muss man die Buchungen abschließen. Das muss man halt sagen, gut, das kannst du auch auf die GOBD übertragen und sagen, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung heißt halt, zeitnah zu prüfen. Hier ist eine Definition jetzt zum ersten Mal vom BFH gekommen. Muss man also schon.
Nee, Sebastian, man muss zugeben, er hat schon ein paar Mal, das, also schon länger Zeit zur Bewertungskosten gesagt, zeitnah sind 4 bis 6 Wochen.
Ja.
Das wollte ich halt nur nicht immer erzählen im Seminar, aber es war schon klar. Aber jetzt hört hoffentlich niemand von der Sozialversicherung, weil die sind ja manchmal fast schlimmer. Ich muss ja die Entgeltunterlage oder wenn die auf die Idee kommen, zu erkennen, das ist ja nur Steuerrecht, aber zeitnah. Also, oder der Gesetzgeber regelt es mal. Das wäre natürlich auch hilfreich. Ich meine, der Gesetzgeber kann nicht immer nur Gesetze durchwinken, die sich wünscht.
Und du kannst natürlich,
sag ich jetzt mal frech.
Ja, abhängig von der Größe des Unternehmens, so ähnlich wie wir ja bei den Bilanzierungspflichten und Aufzeichnungspflichten und Vorlagepflichten im Handelsregister und so weiter, gibt es ja auch gestaffelte Größen. Und dann könnte man ja sagen, okay, kleineres Unternehmen, so ähnlich wie wir es ja bei der Lohnsteueranmeldung auch haben, wo wir ja sagen, bis 1.080 Lohnsteuer im Jahr, Jahresanmeldung, bis 5.000 Euro Lohnsteueranmeldung im Jahr, Quartalszahler und wer drüber ist, monatliche Lohnsteueranmeldung. Und so könnten wir ja hier vielleicht auch, das wäre, denke ich, der beste Weg zu sagen, hier zeitnah bedeutet bei einem kleinen Unternehmen, es muss halt bis zur Übermittlung der Einkommensteuer oder bis zur regulären Einkommensteuererklärungspflicht erfolgt sein, bei dem größeren Unternehmen eben dann entsprechend früher.
Also,
dann hättest du eine saubere Regelung.
Sebastian, ich muss zugeben, also das Arbeitszimmer, inzwischen haben wir ja die Pauschale, aber das Arbeitszimmer würde man nicht hinkriegen. Also den Anforderungen vom BFH wird es absolut schwierig. Und vielleicht auch mal einfach an der Gesetzgeber oder an den Bundessteuerberater kann man mal den Wunsch zu sagen, Leute, wir buchen eine Regelung, ne? Vielleicht
auch mal ein Gespräch mit dem BFH, um eben genau solche Praxisprobleme auch bei den BFH-Richtern nochmal nahe zu bringen und zu sagen,
ist eigentlich in der
Realität nicht umsetzbar.
Man muss zugeben, Bewertungskosten sind natürlich manipulativ. Oder sind das sind wir, wie soll ich sagen, schon ein bisschen anrüchiger Bereich. Ne? Das ist, da bist du als Steuerberater manchmal auch ein bisschen resigniert. Aber Arbeitszimmer ist eigentlich klar. Also, wir haben es mal erwähnt.
Genau.
An meiner Verzweiflung, das liegt mir schon ein bisschen auf dem Magen. Obwohl ich jetzt gerade einen Kater habe, der sich hier streicheln lässt, der von meiner Tochter. Du tröstest mich, Theo, du verstehst mich, ja. Genau, und dann hast du gesagt, der Koalitionsvertrag von
Baden-Württemberg. Wir sind ja beide aus Baden-Württemberg, wie man ja merkt. Freiburg und Karlsruhe ist so Baden-Württemberg. Und ich habe einfach mal den Koa-Vertrag mir angeguckt, einfach weil ich gedacht habe, ist mal spannend, sowas zu lesen von einer neuen Landesregierung. Und muss sagen, da sind viele Dinge drin, wo ich mir eigentlich hoffe, so nachdem wir ja letzte Folge nochmal drüber gesprochen haben, die Entlastungsprämie hat der Bundesrat gekippt. Hier, das ist ja auch, die Länder können ja auch über den Bundesrat Sachen einbringen. Und ich denke, es sind einige Dinge, die da drinstehen, die sind mehrheitsfähig über alle Parteien hinweg. Und vielleicht kann der Bundesrat da mal tätig werden.
Das Erste tut schon weh. Keine Einzelfallgerechtigkeit, mehr Vertrauen in die Bürger. Das ist natürlich klar. Das ist genau das Problem. Wo kommen die viele gesetzliche Regelungen her? Weil man natürlich auch jeden Sachverhalt, den man für förderwürdig hält, dafür eine Steuerbefreiung oder eine Begünstigung ins Gesetz reinschreibt. Und da schreibt halt jetzt jemand tatsächlich mal, Leute, das geht nicht, wenn der Andreas Sprenger einen Kompressionsstrumpf braucht, dass sein Fall steuerlich relevant ist. Das muss man einfach so vergessen. Und das heißt halt Pauschale, das merkt man in der Diskussion mit Mandanten, Pauschale sind halt oft gut, aber manchmal auch enttäuschend. Und
ich denke es mir halt immer, dass das Thema ist halt, wichtig ist dieser Punkt, es muss ein administrierbares Recht sein. Und umso einzelfallgerechter ich halt ein Rechtssystem ausführe, umso mehr Bearbeiter brauche ich. Und ich finde es dann immer sehr interessant. Auf der einen Seite, der Steuerzahlerbund war es, meine ich, der dann sagt, wir haben zu viele Beamte, wir müssen die Beamte reduzieren, wir müssen den öffentlichen Dienst zurückfahren. Auf der anderen Seite sind die Aufgaben eben, die der öffentliche Dienst bewältigen soll und muss, so vielfältig, dass es eben nur mit einer gewissen Manpower überhaupt geht. Und da muss man einfach wieder die richtige Waage finden. Und klar kann ich die Forderung stellen, für den Beamtenapparat, für den öffentlichen Dienst zurück. Aber dann ist halt die Frage, macht es dann Sinn, Regelungen zu erlassen, die kein Mensch kontrolliert und die nachher nicht umgesetzt werden? Das macht halt auch keinen Sinn. Daher finde ich diese Aussage einfach so hier im Koalitionsvertrag wirklich eine Sache, die in meinen Augen mehrheitsfähig für alle Parteien ist. Zu sagen, wir müssen weg endlich von diesen Einzelfallgerechtigkeiten, auch wenn es wehtun wird. Das ist ganz klar.
Es müssen wir uns an die Nase fassen, Sebastian, du nicht, indem wir sagen, wir müssen das Gesetz entrümpeln. Das wird euch auch wehtun. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Das muss man dann, muss der Bürger auch tatsächlich hinnehmen. Dann interessant, Once-Only-Prinzip. Wir setzen das Once-Only-Prinzip konsequent um. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sollen ihre Daten nur einmal angeben müssen. Ja. Und Sebastian, das ist natürlich auch was. Bei uns in Deutschland gibt es immer die Diskussion, kann man Steuerdaten und SV-Daten in einem Pool verwalten und dann heißt, nee, dann könnte der Steuerrechtler über die Daten rausfinden, ob der Andreas Sprenger Fußpilz hat oder nicht. Also das ist klar, aber ich meine einfach, das müsste einfach möglich sein zu sagen, es gibt Daten aus mehreren Rechtsgebieten, die zentral zur Verfügung stehen und wo auch Behörde einfach nicht den siebten Vordruck erfinde, um irgendeinen Lohn bescheinigen zu lassen. Und man denkt, das haben wir jetzt aber schon 100-mal gemeldet.
Ich finde es ja immer noch ein Tick krasser bei den Meldedaten, wenn man sich überlegt, die Gemeinden übermitteln die Meldedaten für das Elster-Verfahren an die Finanzverwaltung. Aber in der Steuererklärung muss jeder Steuerbürger die Meldedaten nochmal von sich aus von Hand eingeben. So ist es. Allein da sieht man, Once-Only-Prinzip, wir haben doch die Daten, da nehmen wir doch die Meldedaten. Da ist man verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen jede Änderung anzuzeigen. Wer es nicht macht, der macht es aber auch sonst nicht richtig. Dann einfach diesen Datensatz nehmen. Ich denke da immer dran, wie oft führen wir dann wieder Gespräche mit den Steuerberaterkammern, mit den Lohnsteuerhilfevereinen und weisen darauf hin, bitte pflegt auch ihr eure Mandantendaten, die Grunddaten ordentlich, weil auch da manchmal halt einfach die alte Straße noch drin steht und dann gibt's jedes Mal, wenn die Steuererklärung beim Finanzamt aufschlägt, einen Abbruchhinweis, es muss dann wieder personell bearbeitet werden. Da könnte man einfach sich viel sparen und sagen, hey, hier haben wir die Meldedaten.
Sebastian, das Thema bitte jetzt weg.
Und ziehen durch.
Das Thema bitte jetzt nicht weiter, weil wer hat neulich zwei Hinweise erzeugt? Ich habe die Bankverbindung nicht gepflegt. Und dann muss das Finanzamt jedes Mal schreiben, welche ist denn jetzt richtig? Die falsche vom Sprenger oder die richtige? Und dann muss ich einfach gestehen, ich habe jetzt gelernt, bei jeder Steuererklärung werden die Daten von der Finanzverwaltung eingespielt. Dann ist mein Datenbestand aktuell. Also das bedeutet eben wie immer, beide Seiten müssen durch die Daten pflegen, aber das wäre echt wünschenswert zu sagen, also die Daten werden zentral, da wird man nicht 100% erreichen, aber viele Daten, Kinderdaten, ist unglaublich, wie viel Kinderdaten das gibt und jeder will eine neue Bescheinigung.
Ja. Und das Gleiche ist ja auch dieser One-Stop-Shop, das ist ja auch schon lange in aller Munde, dass man eben sagt, eine Anlaufstelle und dann guckt die Behörde, wo man den Erstaufschlag hat, dass sie die Daten an alle anderen Behörden weitergibt und verteilt. Als Beispiel ist hier im Koalitionsvertrag auch wieder Unternehmensgründung genannt. Eine Anlaufstelle und die Gründung soll in 48 Stunden durchgeführt werden. Das ist ein wirklich ambitioniertes Ziel.
Ja, Sebastian, aber es sind so Kleinigkeiten. Die Berufsgenossenschaft hat eine Unternehmernummer. Wir haben eine Betriebsnummer in der Sozialversicherung, wir haben eine Steuernummer bei der Finanzverwaltung, wir haben eine Steuer-ID-Nummer für Ding, wir haben irgendwann eine Wirtschafts-ID-Nummer.
Genau.
Und was haben wir neulich? Was haben wir neulich
gelernt? Die Wirtschafts-ID-Nummer Bund hast du auch noch jetzt.
Genau, und ich habe noch was, bei jeder Lohnsteuerbescheinigung, die übermittelt wird, habe ich einen.
Ach so, ja, die Konsensmitteilungsnummer.
Und da muss ich einfach sagen, Leute, macht eine Nummer, dann hat sich's. Also das wird nicht ganz so einfach gehen, wie ich es jetzt sage, das ist klar. Aber also das wäre wünschenswert.
Ja, aber zumindest mal vielleicht die Sozialversicherungsnummer und die Steueridentifikationsnummer zu zu einer Nummer zusammenzufassen. Da gab es ja schon mal erste zaghafte Fingerzeige, dass das vielleicht mal eine Möglichkeit wäre. Und ob das Finanzamt dann wirklich neben der Steuer-ID-Nummer noch eine Steuernummer braucht, darüber darf man dann trefflich diskutieren, aber dann hätten wir schon mal ein paar Nummern weniger.
In den USA geht es ja auch. Reduzierung, Doppelstrukturen und Datenschutz, das ist ja zum, so ein Ärgernis. Also meine größte Sorge mit diesen Beitragserhebungen für die Familienversicherung ist genau das, dass da Daten an den Arbeitgeber übermittelt werden und da kommt sicher wieder jemand und sagt, datenschutztechnisch, mein, da kriege ich ja Informationen und da muss einfach der Datenschutz auf ein realistisches Maß zurück. Das muss man auch mal sagen, das sind auch, ja, das liegt nicht auf der Straße. Auf der Straße liegt viel. Und wie man sieht bei uns mit der Abrechnung von der Uniklinik, es kommt immer auf schräge Wege dorthin. Aber zu sagen, man den Datenschutz, was der Arbeitgeber abrufen darf, das einfach mal vernünftig sage, das muss man hinnehmen, dass da Daten übermittelt werden, das wäre schon hilfreich. Ja. Also steht schön im Koalitionsvertrag drin. Ich bin halt skeptisch, ob es sich durchsetzen lässt.
Ich bin auch gespannt. Und steuerrechtlich ist es dann doch eher wenig vom Gehalt her. Da würde ich mal weitermachen. Da wäre es im Stärkung Ehrenamt. Das ist, glaube ich, so eine Forderung, die immer gerne drin ist. Muss natürlich sagen, wir haben jetzt ja gerade zum 1.1.26 die Übungsleiterpauschale auf 3,3, den Ehrenamtsfreibetrag auf 960 Euro angehoben. Auch die anderen Freigrenzen im Körperschaftsteuerbereich für die gemeinnützigen Körperschaften, die hat man angehoben. Bin ich gespannt, aber es ist ein Koalitionsvertrag, der auf 5 Jahre gedacht ist. Innerhalb von 5 Jahren gibt es dann sicher wieder Anpassungsbedarf.
Ja, aber es sind solche Kleinigkeiten. Neulich das Problem, Mandant verabschiedet Vorstand von einem Verein, der wirklich 18 Jahre Jugendarbeit gemacht hat. Und da hat er ein Buch geschenkt für 80 Euro zum Abschied. Ja, das ist das gefährdetes Ding. Ja, mir hat es ja thematisiert. Also so Kleinigkeiten. Und natürlich Seite 144 Entlastung bei der Einkommensteuer. Ja. Für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastend wegen Reformen der Einkommensteuer sowie Verbesserung des Steuerstandorts für Unternehmen unterstützen wir auf Bundesebene. Aber dann kommt noch der süße Satz. Einnahmeausfälle des Landes wollen wir möglichst vermeiden.
Ja, aber die Frage ist ja auch da immer, wenn du, wir reden ja immer über die Start-up-Mentalität und ja, wir haben da, wie hießen die Dinger, Zukunftsfinanzierungsgesetze, 2 Stücke doch gehabt, wo wir gesagt haben, für die Start-up-Mentalität in Deutschland, da bräuchte es vor allen Dingen den neuen Paragraph 19a und die Ausweitung von Paragraph 3 Nummer 39. Wer mich kennt, weiß, ich war da mit diesen Ausweitungen von diesen Vorschriften bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung nicht so glücklich immer, weil ich da dachte, na, ob das der große Wurf ist. Da denke ich immer, auf der anderen Seite, wenn ich doch die Start-up-Mentalität hebe, wenn ich nachher mehr Start-ups habe, dann beschäftigen die Arbeitnehmer, dann bringen die Umsatzsteuer, dann habe ich meinen Steuerausfall ja kompensiert über die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer. Und wenn man mal in die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder und der Kommunen guckt, da muss man ja sehen, der größte Brocken ist die Einkommensteuer inklusive der erhobenen Lohnsteuer. Knapp danach kommt dann die Umsatzsteuer mit der Einfuhrumsatzsteuer. Also wenn man die Brocken mal zusammennimmt und dann denke ich, dann hole ich mir es halt indirekt über den beschäftigten Arbeitnehmer und dann ist vielleicht der Ausfall, wenn ich ihn auf Ebene des Unternehmens einen günstigeren Steuersatz habe, ich denke da an den Thesaurierungssteuersatz in der Einkommensteuer oder so, dann ist, wenn ich hier einen reduzierten Steuersatz habe, das gar nicht so schlimm.
Also ja. Also, dann steht in Digitalisierung der Verwaltung und Vereinfachung Steuerrecht. Da steht wieder Vereinfachung Steuerrecht. Siehe unsere vorige Podcast. Und den Einsatz von KI bauen wir gezielt, verantwortungsvoll und rechtsstaatlich abgesichert und transparent auf, um vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine effiziente und leistungsfähige Aufgabenerfüllung bei Wahrung des Steuergeheimnisses und einer diskriminierungsfreien Anwendung sicherzustellen. Naja. Also, das wäre schon wünschenswert.
Kann man unterschreiben, aber wir hoffen einfach auf das einfache Steuerrecht seit vielen Jahren.
Und also zum Beispiel sind wir einig, so hoffen. Wenn die Einnahmen nicht ausreichen, muss man sparen. Das ist die Meinung.
Das wäre die richtige Konsequenz.
Das ist die Meinung des Schwäbischen. Und die erste Erleichterung ist Vereinfachung des Steuerrechts. Das tut alle gut, haben wir im letzten Podcast so gesagt. Und einfach mit Leben erfülle, vielleicht auch mit der Praktikerrede, auch mal wirklich zusammensetze, weiß ich was, 10 Finanzbeamte und 10 Mitarbeiter aus dem Steuerbüro, ich sage extra Mitarbeiter, vielleicht jetzt nicht gerade immer nur die VIPs und die Chefs, sondern wirklich die vorne, wo wir auch sagen müssen, wo man in meiner Kanzlei dankbar sind für die Mitarbeiter, die ja diese Kernarbeit machen.
Ja.
Und einfach die mal zusammensetze. Und ich wäre überzeugt, Sebastian, die Finanzbeamte und die Sachbearbeiter in der Steuerberatung wäre in vielem nicht so weit voneinander weg.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, da kämen sehr naheliegende Ideen zusammen. Und wenn man die sogar zusammensperren würde und sagen würde, setzt euch mal zusammen hin und überlegt euch, wo würdet ihr ansetzen? Ich glaube, die Ideen wären nicht so weit auseinander.
Und dann haben wir noch was total Süßes. Das muss man uns aber erklären. Kein Goldplating.
Kein Goldplating oder Plating, ja.
Plating, ja.
Plating, ja. Wir sind auch, ihr Amtssprache ist Deutsch. Ich weiß, das ist in einem Steuerpodcast ist das immer das Wichtigste.
Sebastian, Englisch zuverlässig eine 5. Wirklich zuverlässig. Immer nur blöde Englischlehrer gehabt und dann.
Ja, ich habe es mal einfach rausgestrichen, weil ich gedacht habe, ist ja schon interessant. Da heißt dann eben, neue EU- und bundesrechtliche Vorgaben werden wir ohne Übererfüllung bürokratischer Anforderungen umsetzen. Hierzu erlassen wir ein Anti-Gold-Plating-Gesetz, welches eine gesetzliche Begründungspflicht für Ausnahmen einführt. Bereits erlassene Gesetze werden anlassbezogen auf rückgängig zu machen, das Gold-Plating überprüft. Das ist natürlich schon so, weil man geht hier davon aus, dass man an etlichen Stellen ja die Vorgaben übererfüllt. Und daher hat man hier wohl jetzt die Idee, mal zu schauen, wo ist man denn eigentlich über das hinaus gerannt und hat vielleicht zu viel statistische Aufzeichnungen und so weiter verlangt von Unternehmen oder halt auch dieser ganze Bereich Nachweise. Also ich denke, da sind mir die Corona-Hilfen gleich eingefallen, wenn man überlegt, man hat erst großzügig ausgezahlt und hinterher hat man dann kleinlich kontrolliert und wieder zurückgefordert. Das geht für mich so ein bisschen in diesen Punkt, würde ich jetzt unter dieses Goldplating zum Schluss dann fassen.
Ja, das ist das Beispiel, Sebastian. Ne? Da hat man erst was versprochen. Die Politik hat die rechtlichen Rahmenbedingungen, die EU-Rahmenbedingungen unterschätzt, dann hat man Angst vor der EU gehabt und dann hat man, muss man jetzt einfach mal sagen, auch keine Beamte dran gesetzt, sondern große WP-Gesellschaften, die da sicher auch ein ordentliches Honorar bekommen haben und die haben uns dann nicht nur die Unterhose ausgezogen, sondern auch noch, weiß ich was. Also das muss man ärgerlich sagen und wie sich jetzt rausstellt, rechtlich zweifelhaft. Aber dazu gehört so Kleinigkeiten, hetze ich nochmal, da machen wir was Anständiges, wie die Anlage V, wo man eintragen muss, umlagefähig, nicht umlagefähig. Und ich bei mir immer denke, okay, aber das ist jetzt frech.
Nein, Sebastian, aber wir haben es ja vor kurzem schon mal privat einfach gehabt, dass wir uns einfach mittlerweile verständlicherweise, man will alles automatisiert machen, aber mein großer Ansatzpunkt ist da tatsächlich immer, wir müssen irgendwann dazukommen. Da gefällt mir eine Aussage im Koalitionsvertrag, denn man soll mal überprüfen, wo man überhaupt noch einen Papiereingang muss, weil wir wollen alles in digitalen Prozessen haben. Aber im Moment geht man, und da gehören für mich die Steuererklärungsvordrucke immer so ein bisschen dazu, her und sagt, okay, wir haben hier einen Papiervordruck und jetzt übersetzen wir den in digital und zwar 1:1. Ich finde aber, wenn man was digitalisiert, dann sollte man sich überlegen, das neu zu denken. Und wir haben es in der letzten Folge gehabt, Jahressteuergesetz 2026, die neue Lohnsteuerbescheinigung. Wenn man überlegt, wir haben die 2005 vor über 20 Jahren digitalisiert und jetzt im Jahr 2026 macht man ein Gesetz, dass man vielleicht ab 2028 mal weiterdenkt und sagt, was brauchen wir eigentlich an Daten in der Finanzverwaltung, damit man damit vernünftig weiterarbeiten kann. Und erst in diesem Schritt, Entschuldigung, gehen wir dann dazu über und sagen, jetzt denken wir mal digitaler. Es ist noch immer kein Digital-First-Gedanke, aber es ist ein digitalerer Gedanke. Und da gehören für mich die Einkommensteuererklärungsvordrucke auch dazu. Auf der einen Seite bin ich unendlich dankbar, dass es noch so aussieht wie Papier, weil ich habe dir schon mal erzählt, ich mache meine Steuererklärung meistens doch noch vorher auf dem Papiervordruck und übertrage sie dann ins Elster-Programm und digitalisiere sie nach. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, genau weil ich so noch denke, das ist kein digitaler Workflow. Und da müsste man in meinen Augen eben genau ansetzen und sagen, jetzt müssen wir das Ganze mal digital denken. Da gehört aber dazu, ich muss den alten Zopf Papiereingang halt auch abschneiden.
Ja, so ist es, Sebastian. Genau, um einfach zu sagen, komm, wenn ich jetzt Daten erhebe, dann sage ich nicht, komm, da soll man das auch noch aufteilen. Also das wir machen digital, ihr macht digital und so sage, die digitale Daten, die wir haben, die wollen wir auch haben, das verstehe ich. Aber manchmal diese Überflut, da noch ein Häkle und da noch ein Häkle, naja.
Ja, und Sebastian, du hast ja vor kurzem mal so schön gesagt gehabt, warum dann nicht einfach sich zusammensetzen, das Know-how, Steuerberatung und Finanzamt, und dann machen wir ein Programm gemeinsam.
Ja, aber Sebastian, das würde man nie mehr erleben. Aber das wäre einfach.
Wir im Lohn kennen das doch eigentlich. Programmablaufplan nennt sich das bei uns.
Das lebte davon, von unserem gemeinsamen Vortrag mit unterschiedlicher Meinungen. Aber Rede wäre halt wichtig. Ja. Sebastian, jetzt machen wir was Konkretes.
Ja. Lass uns in die geschäftlich veranlasste Bewertung einsteigen.
Genau. Und lustigerweise, die Frage kommt letzte Zeit ganz häufig, und zwar geschäftlich veranlasste Bewertung. Das ist eigentlich Ihr Einkommensteuerthema, Sebastian, Paragraph 4 Absatz 5. Das könnte eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Und da gibt es eben strenge Regelungen, zum Beispiel, dass ich nur zu 30% oder dass ich 30% nachher ausbuchen muss als nicht abzugsfähige Betriebsausgabe, dass es eine Angemessenheitsprüfung gibt, das muss man auch mal ganz klar sagen, dass ich den Anlass aufzeichnen muss und wer daran teilgenommen hat, und zwar ganz schlichtweg einfach, um zu prüfen, passt die Ausgabe denn zu diesem Kunde oder zu diesem bewirteten Menschen?
Ja.
Und da sagt auch der BFH, da könnte verhältnismäßig streng sein. Das ist ja doch immer, geht, wenn man essen geht, ist immer auch Eigenrepräsentation. Da muss man schauen. Und die Angemessenheit, da wird oft gefragt, 60 Euro. Und da muss ich immer sagen, nee. Also es gibt bei mir Mandate, da muss ich sagen, wenn Sie mit dem Kunde essen gehen, dann langt ein McDonald's-Menü, ein Menü aus einem Schnell-Imbiss, aber nur eines, weil der Kunde macht keinen Umsatz, Sie machen keinen Gewinn. Und dann müsste ich halt so einen Hamburger teilen, das ist angemessen. Aber es gibt natürlich selbstverständlich bei mir richtig, oder viele Betriebe sind erfolgreich, und wenn die halt einen großen Kunde haben, dann kann man auch mal hier zu einem 5-Sterne- oder 4-Sterne-Restaurant gehen in Freiburg und sagen, okay, da darf das Menü auch mal 120 Euro kosten. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist die Einladung von Mitarbeitern. Wirklich, ich gehe mit Mitarbeitern essen. Und Sebastian, da kommt immer diese Abgrenzung. Mhm. Und da wollte ich mit dir fragen, wann ist denn diese Bewertung da, dieses ganz strenge, und wann ist denn eine Mitarbeitereinladung?
Ja gut, geschäftlich veranlasste Bewertung, brauchst du erstmal einen externen Kunden. Wenn ich nur mit meinen Arbeitnehmern essen gehe, dann bin ich eben im Bereich Arbeitnehmerbewertung. Dann muss ich natürlich wieder, wir machen es noch ein bisschen schwieriger, noch abgrenzen im Hinblick auf, ist das vielleicht eine Betriebsveranstaltung? Weil geselliges Zusammensein mit einer Abteilung, weil ich vielleicht eine ganze Abteilung eingeladen habe, dann bin ich ganz schnell in der Betriebsveranstaltung, dann brauche ich über Arbeitnehmeressen auch nicht mehr nachdenken. Wenn ich nur den einzelnen Arbeitnehmer einlade, dann stellt sich halt für den Arbeitnehmer immer die Frage, ist das jetzt eine Einladung im Rahmen einer Auswärtstätigkeit, ist das eine Einladung aufgrund eines besonderen Arbeitseinsatzes oder aber ist es ein Belohnungsessen?
Und jetzt wollte ich dich fragen, weil ich im Seminar, oder ich merke bei mir, wenn solche Fragen kommen von Kunden oder von Teilnehmern, mein Kopf sortiert es immer nach, lustigerweise, nach folgendem Schema. Das erste ist immer, war jemand Fremdes eingeladen? Mhm. Also Kunde oder so. Weil dann sage ich, dann merke ich, wie mein Kopf sagt, okay, also gut.
Geschäftlich
bewirten. Und das Sensationelle steht, ist der BFH zwar nicht ganz sicher, ob er das so sieht, aber bei euch in der Lohnsteuerlinie steht drin, die Teilnahme des Arbeitnehmers einer geschäftlich veranlassten Bewirtung löst keinen geldwerten Vorteil aus.
Korrekt.
Verwaltungsmeinung.
Genau.
BFH, ich bin nicht ganz sicher, aber Verwaltungsmeinung. Ja. Und wenn jetzt drei Mitarbeiter von meiner Kanzlei unterwegs sind und wir laden jemanden Mandanten ein, dann macht mein Kopf, das kennt ihr von der Umsatzsteuer, dass man von hinten das Pferd aufzäumt, sagt, Bewertung. Und dann weiß ich, okay, also jetzt sich im Bereich Bewertung, jetzt haben wir erstmal keinen geldwerten Vorteil und ich sage, die 60-Euro-Grenze spielt auch keine Rolle. Es muss halt angemessen sein.
Nee, da brauchst du die 60 Euro nicht prüfen. Soll ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen? Sollten die Arbeitnehmer auf der Auswärtstätigkeit sein und eine Verpflegungspauschale bekommen, musst du aber jetzt, weil es eine Einladung vom Arbeitgeber ist, die Verpflegungsmehraufwandspauschale wieder um die Mahlzeitengestellung kürzen.
Genau. Und Sebastian, also da sehen wir wieder, wie wir uns auch einig sind. Ich sage, Bewertung, aber. Also denken Sie dran, wir gehen in Freiburg schön essen. Es ist also wirklich, wie die neudeutsche Karte so sind, Steinbutt, Butter, Erbsen und irgendwas Orientalisches an Gewürzen, was noch niemand kennt. Ne? Und das kostet dann nur 43 Euro. Und du denkst mal, ja, steuerfrei. Aber jetzt kommt das, was du prosaisch mit Wein, Wasser in diesen Weinkippe sagst. Jetzt kommt aber Vorsicht, wenn einer am Tisch sitzt, der auf der Dienstreise ist, und zwar eine anständige Dienstreise, die es ermöglichen würde, ihm Tagesspäße zu bezahlen, dann kürzt ihm seine Tagesspäße um 40% des maximalen Tagessatzes in Deutschland im Regelfall. Um 40% von 28 Euro sind
11,20
Euro. Genau.
Aber, bitte aufpassen, nur damit die Leute, die versuchen, reisekostenrechtlich immer richtig zu denken, wenn die Dienstreise unter 8 Stunden ist und es keine Verpflegungspauschale gibt, ist auch nichts zu versteuern. Weil die normale Konsequenz wäre ja, der Sachbezugswert wäre dann zu versteuern. Aber hier bei geschäftlich veranlasster Bewirtung keine Versteuerung Sachbezugswert.
Machen wir es ganz einfach. Handwerker lädt zum Schnellrestaurant irgendein, weiß ich was da, so ein Riese Fleischstück da mit Brötle und mit Pommes. So, geht er mit dem Mitarbeiter, schon mit dem Mitarbeiter unterwegs und lädt ihn ein und die sind auf Dienstreise. Mitarbeiter kriegt eine Kürzung von 11,20 bei der Tagesspäße aufs Auge gedrückt.
Ja.
Weil er mehr wie 8 Stunden unterwegs war und damit konnte man ihm Tagesspäße bezahlen. Ist der Mitarbeiter aber nur 6 Stunden unterwegs, gäbe es sowieso keine Tagesspäße. So, und jetzt gilt der Sachbezugswert für die Mahlzeit, muss man versteuern. So ist doch, oder, Sebastian?
Ja, richtig, korrekt.
Genau. Und jetzt gehen wir, sag mal, zum Bauherr, ach, zieh das Wasserrohr, da können wir nichts dafür. Aber wir machen es, komm, jetzt gehen wir essen. Wir machen es heute Mittag. Dann hätten wir jetzt die Bewirtung, weil es ein fremder dran Teil, Betriebsausgabenabzug nur zu 70%, 30% nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Und jetzt haben wir das Ergebnis, ist der Mitarbeiter dabei und würde Tagesspäße bekommen, seine 14 Euro, Pech gehabt, 11,20 Kürzung, obwohl das Menü vielleicht nur 9,90 kostet. Ist der Mitarbeiter aber nur 3 Stunden unterwegs, wird sowieso keine Tagesspäße bekommen, dann passiert gar nichts.
Genau.
Und 60 Euro spielt da keine Rolle?
Da spielt die 60 Euro keine Rolle.
Genau.
Die 60 Euro spielen nur,
Ja, genau, die 60 Euro spielen nur eine Rolle, wenn ich...
Bewirtung habe, wenn also nur Arbeitnehmer dabei sind, dann muss ich die 60 Euro prüfen, weil die Finanzverwaltung sagt, ist es bis 60 Euro, dann ist es noch eine normale Arbeitnehmerbewirtung. Die kann ich dann entsprechend versteuern mit dem Sachbezugswert. Bin ich über 60 Euro drüber, dann bin ich bei einer Geschichte, die eben außerhalb ist, immer beim Belohnungsessen. Dann brauche ich auch über Verpflegungsmehraufwendungen, Kürzungen nicht mehr nachdenken, aber ich muss den vollen Wert hier versteuern, kann eventuell noch die 4% in Abzug bringen, weil wir sind ja ganz normal dann im 8 Absatz 2 Satz 1 drin.
Genau. Also im Endeffekt als Mitarbeiter 1 sagt sie, heute regt es mich auf, jetzt gehen wir hier ordentlich essen. Wir nehmen das Mittagsmenü, also es gibt es in Freiburg, gibt es wirklich schon schöne Restaurants und es kostet, weiß ich was, mit Getränke 69 Euro. Dann habe ich ein Problem, dann wenn ich Mitarbeiter einlade, dann kriegt er zwar seine Tagesspäße umgekürzt, aber er hat auf der Lohnabrechnung den Geldwertevorteil 69 Euro esse mit dem Andreas Springer.
Ja, und Andreas, nur noch eine Sache, die dazukommt. Bitte denken Sie dran, wir sind jetzt im 8 Absatz 2 Satz 1 dann drin in der Bewertungsvorschrift. Das heißt, hat er auch noch 50 Euro Tankgutschein? Haben wir 50 plus 69.
Das erwischt einen Tankgutschein.
Ja,
und deswegen sagst du als Chef, wisst ihr was, jetzt machen wir Folgendes, wir zwei rechnen so genau, zusammen können wir 120 Euro ausgeben, also jetzt nicht den Beleg zerpflüge auf Andreas und Mitarbeiter, sondern einfach sagen, komm, 120 Euro, Deckel drauf, dann kann nichts passieren, was ist der schlimmste Schade, der Mitarbeiter hat auch was für 60 Euro bekommen, aber muss sich halt 11,20 an den Tagesspäße kürzen lassen, wenn Tagesspäßen abzusetzen oder zu bekommen wäre. Und da haben wir die 60 Euro. Und jetzt, Sebastian, das war die letzte Frage. Jetzt hat aber genau das zwischen Konzerne. Ein Konzern mit Niederlassung in Baden-Württemberg und im Norddeutsche. Und jetzt kommen die norddeutsche Kollegen hierher auf eine Tagung. Das ist erstmal vollkommen okay.
Ja.
Und jetzt werden die zum Essen eingeladen. Und jetzt ging das Elend los, nur 60 Euro. Und ich sage, nee, also jetzt müssen wir es mal auftrödeln. Erste Feststellung ist, Da haben wir jetzt wirklich, weiß ich, wie du siehst, im Hirn zwei Knoten. Wir wissen, die Kollegen von Norddeutscher sind erstens auf der Dienstreise.
Ja.
Das ist die erste Feststellung. Und da die übernachte, 28 Euro. Zweite Überlegung, jetzt gehen wir essen. Ah, und jetzt gibt es eine Besonderheit, das ergibt es eigentlich aus dem Einkommensteuerrecht, wenn man Konzernkollege einlädt, also die Norddeutsche wird eingeladen, hier mit den Süddeutschen essen zu gehen, dann gilt es als geschäftlich veranlasste Bewirtung. Sebastian, so ist doch, oder?
Ja.
Steht in der Einkommensteuerrichtlinie drin, das heißt, was würde passieren? Die 60 Euro spielen keine Rolle, weil es eine geschäftlich veranlasste Bewirtung heißt, aber natürlich ordnungsgemäßer Bewirtungsbeleg, wie man jetzt vom BFH wiese, zeitnah
verbuchen, mit allen Aufzeichnungen.
Zeitnah hinter ausfülle, zeitnah einscannen. Aber man hätte keine 60 Euro Problematik. Wir können das auch in dem Fall dann wirklich mal für 80 oder 85 Euro pro Person essen gehen. Aber für die Kolleginnen aus Norddeutschland, die hier unterwegs sind, wird es zu einer Kürzung des Tagessatzes von 28 Euro oder 14 Euro
um 11,20 Euro. Also richtig spannend, das Thema.
Genau, wenn wir jetzt mit dem, bei dem Beispiel bleiben, du siehst, treibt mich um, Handwerker mit drei Kollegen wirklich jetzt mal bei uns ins Restaurant X und nimmt den Mittagstisch für 11,20 plus Cola, dann kriegt er einen Beleg und da wird jetzt dieser Kassebeleg, der wird jetzt auch ausreichen. Da brauchen wir jetzt keinen Bewirtungsbeleg, wenn nur Mitarbeiter unterwegs sind, dann würde es also wirklich ausreichend, dann brauche ich also auch nicht 70-30, ist volle Betriebsausgabe, aber halt dran denke, die Kollegen verlieren halt, also die eingeladenen Mitarbeiter verlieren halt 11,20 Euro am Späßeanspruch. Es sei denn, man zahlt trotzdem der volle Betrag aus, dann kann man aber die 11,20 mit 25% pauschal versteuern, weil man immer einen Teil 14 Euro steuerfrei habe und der übersteigende Betrag, der wäre ja weg weitgehend, der übersteigende Betrag können wir mit 25% pauschal versteuern.
Richtig, perfekt.
Also das war so ein bisschen der praktische Bonus für unsere Podcast, oder?
Ja, genau so. Wollten wir es ja auch immer haben, dass wir ein bisschen so diese Thematik auch haben, was haben wir gerade in der Praxis so an Problemen und können einfach mal daraus berichten.
Aber so wieso ein Wohlfahrer, wie du denkst, okay, das ist jetzt kein Problem. Aber man muss denken, wo du gesagt hast, aber da musst du dran denken, Kürzung, aber Vorsicht, über 60 musst du dran denken, 50-Euro-Grenze angefressen. Das ist immer zuzelig. Erst ziehst, das ist alles okay, aber dann stellst du fest, da ist man noch damit verbunden und damit verbunden und damit verbunden.
Ja. Aber das ist ja das, also, was wir auch immer wieder ein bisschen ansprechen. Eigentlich muss man diese gordischen Knoten, die sich da einfach aufgebaut haben, weil man halt immer wieder was dran geflanscht hat.
Genau.
Und du siehst halt, ich finde immer, man sieht halt eines, dieses wunderbare neue Reisekostenrecht 2015, das wirklich sauber und stringent sich mal wieder durchgezogen hat. Man muss sich ab und zu einfach so hinsetzen und das wieder so ordentlich machen. Und damals hat halt das BMF wirklich ganz sauber gearbeitet und hat in meinen Augen eine super vernünftige Regelung hinbekommen. Und das müsste man in vielen Bereichen im Lohnsteuerrecht einfach mal wieder aufräumen und sagen, so und jetzt straight durch. Und natürlich tut es in dem Moment vielleicht dem einen da und dem anderen dort weh, aber dann hätte man eine saubere Regelung.
Also es ist tatsächlich so, ja. Sebastian, ich wünsche dir jetzt einen schönen pollenfreien Abend.
Vielen lieben Dank, Andreas. Das wünsche ich dir auch. Und ich muss sagen, jetzt langert es mir auch. Jetzt gibt es dann das Feierabendbier. Wobei ich muss noch ein bisschen hier den Podcast zusammenschneiden, aber das wird auch gleich erledigt sein.
Damit muss ich jetzt mal sagen, in aller Öffentlichkeit, also der Podcast ist schon dein Baby, muss ich sagen, deine Idee und du hast viel Arbeit damit. Also ich sitze hier, wie die Steuerberater halt sind, ich mache eine große Figur, schwätze hier viel rum und habe wenig Arbeit damit. Also Dankeschön. Und jetzt?
Andersrum wird es Dank draus. Ich bin ja froh, dass ich du gesagt hast, du bist bereit. Jetzt kann ich das genauso machen. Und das jetzt gilt genauso an die
andere Richtung. Und ich habe Bier und dann ist alles gut.
Tschüss. Mach's gut. Tschüss.